Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.
Servus und hallo zu einer neuen Folge unseres Motorsport-Podcasts. Er hat zweimal die 24 Stunden von Le Mans gewonnen, war Gesamtsieger beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, war in der alten DTM erfolgreich und gewann 1996 die damals international ausgeschriebene DTM namens ITC. Du wirst schon ahnen, wen ich im Rahmen der DTM getroffen habe. Genau, Manuel Reuter.
Interessante Menschen aus dem Motorsport. Einer gehört definitiv dazu. Manuel Reuter, den hat man lange nicht mehr gesehen und jetzt sehe ich dich fast jedes Wochenende.
GTC,
ADAC GT Masters, DTM.
Richtig, ist richtig.
Warst du im Winterschlaf?
Nein, war nicht im Winterschlaf, aber bin jetzt vielleicht wieder ein bisschen präsenter aufgrund verschiedener neuen Aktivitäten und also GT Master oder DMV, GTC, da ist ja HCB Rotronic als Gentleman-Team die Stufe hoch, GT Master. Und da bin ich jetzt sportlicher Leiter, wie es so schön heißt. Und wir haben ein sehr gutes Wochenende gehabt in Oschersleben mit P2 und P4 für ein neues Team. Also es lief sehr gut. Und hier bin ich jetzt in der Position als Race Consultant. Ja. Und deswegen bin ich jetzt hier unterwegs.
Du siehst so ganz happy aus. Also vermisst du das Cockpit nicht mehr?
Nein, das ist ja schon lange her. Irgendwann bist du alt genug. Ich bin ja einer der wenigen, die bis über 40 gefahren sind. Also deswegen waren das über 30 Jahre, die ich aktiv da unterwegs war. Und jetzt halt in einer anderen Rolle, mehr hinter den Kulissen. Wie gesagt, mit der Rotronic eine ganz neue Position. Das macht Spaß. Du siehst halt auch den Sport aus unterschiedlichen Facetten. Ob das jetzt oben in der Rennleitung ist als Race Consultant. Oder wenn du dann sagst, baust ein Team neu auf, aus dem Gentleman-Bereich hoch in den professionellen Bereich. Das ist interessant und da kannst du halt dein Netzwerk und auch die Erfahrung, die du gesammelt hast in den verschiedenen Bereichen, da wunderbar einfließen lassen.
Ich finde es mal komisch. Also ich treffe dich jetzt so komplett entspannt und du sagst auch, nee, fahren muss ich eigentlich nicht haben. Und dann triffst du so Leute wie Uwe Alzen und die fahren immer noch.
Ja, ich glaube, das ist individuell sehr verschieden. Also gerade der Uwe war ja mal mein Teamkollege. Wir sind auch so grundlegend sehr verschieden. Aber wenn ich mal vielleicht ein Competition oder einen Wettbewerb brauche, dann mache ich vielleicht einen Triathlon oder sowas, um da meine Competition unter Beweis zu stellen, beziehungsweise wenn du halt in anderen Positionen bist als sportlicher Leiter und du fährst dann da aufs Podest oder bist Dritter in der Quali, das hat genauso eine große Befriedigung dann letztendlich wie als wenn du selbst da oben stehen würdest.
Ja, ist das so?
Ja, also schon. Weil du mal siehst, wie viel letztendlich doch dahinter steht. Als Fahrer ist es ja noch immer relativ einfach, aber wenn du halt mitkriegst, was im Hintergrund letztendlich alles nötig ist, um den Erfolg darzustellen, wie groß das Team ist und wie eng jedes Rädchen ineinander greifen muss und wie komplex es ist, ist es vom Truckie, von dem, der die Räder wäscht, vom Ingenieur, was für Stimmung hat der Fahrer, wie gehe ich vor, wie mache ich meine ganze Winterplanung, die Testerei und so weiter. Das ist ein sehr komplexes Thema und deswegen kann man da einen Erfolg genauso schön und macht genauso viel Spaß.
Siehst du deine Erfolge von früher jetzt dadurch, durch diese Erfahrung, in einem ganz anderen Licht?
Nicht in einem ganz anderen Licht, aber du wirst entspannter. Du siehst es vielleicht auch nicht mehr ganz so verbissen, in Anführungsstrichen. Du hast eine gewisse Lockerheit. Du weißt, du kannst zwar sehr viel beeinflussen, aber gewisse Dinge in unserem Sport sind nach wie vor nicht zu beeinflussen. Deswegen muss man da einfach die Dinge laufen lassen. Mit dem Alter, mit der Erfahrung kommt so, dass du sagst, versuchst du so ein bisschen in eine Waage zu bringen. Natürlich versuchst du so professionell in den Bereichen zu sein, wie es nur geht. Aber auf der anderen Seite brauchst du auch diese Lockerheit und so einen Flow, wie es halt auch beim Rennfahren ist. Das sind sehr viele Dinge, was du als Fahrer gelernt hast, dann wieder in anderen Bereichen zurückgeben.
Ist das heute anders? Also was du gerade so sagst, so diese Lockerheit, dieser Flow, fehlt das heutigen jungen Fahrern oft, dass die einfach zu verbissen an die Sachen rangehen?
Ja, ich glaube, das Thema hat sich komplett geändert. Es ist, glaube ich, nicht positiv, dass du schon mit 16 Formel 3 fahren darfst. Ich glaube, einfach ist es zu früh. Auf der einen Seite beschweren wir uns, dass wir keine Typen mehr haben, die keinen Charakter mehr haben. Aber wie willst du mit 18, 19 ein Typ sein? Es geht nicht. Du brauchst ein gewisses Alter, du brauchst eine gewisse Erfahrung. Das war bei uns genauso, wenn ich das bei mir vergleiche. Wir durften erst mit 18 auf die richtige Rennstrecke nach dem Kart. Das war auch schon früh. Und was heute von einem 16-, 17-Jährigen teilweise verlangt wird, ist gar nicht zu leisten. Die sind selbst in ihrer Entwicklung dann noch teilweise in der Pubertät. Die Budgets werden immer größer. Du hast immer weniger Zeit, Leistung zu bringen. Das ist schon schwierig. Ich glaube, einfach mit einem gewissen Alter, mit einer gewissen Reife sind auch die Jungs, unsere Talente, leistungsfähiger. Und es ist ja nicht so, dass du sagst, ich kann nur Motorsport machen bis 30. Also das Thema Physis ist nicht der limitierende Faktor in unserem Sport. Und wenn du halt ein gewisses Alter hast, auch eine gewisse Erfahrung, dann bist du unterm Strich letztendlich besser.
Ist das das große Problem, was du eben sagst? Wir haben auch keine Typen mehr, dass Teams und Hersteller auch dafür sorgen, dass es keine Typen in dem Sinne mehr gibt? Also Leute, die sich drüber aufregen und was weiß ich, wenn das Auto liegen bleibt, mal die Tür ordentlich zuschmeißen, wie es früher halt gang und gäbe war?
Auf jeden Fall. Ich meine, da ist der Einfluss der Hersteller absolut kontraproduktiv. Ja. Ich glaube es sowieso, dass wir mittlerweile an der Schwelle sind, wo wir sagen müssen, wie viel Verlass ist noch auf die Hersteller? Mhm. Gerade wo sich im Moment das Thema Automobil generell hinbewegt, ist glaube ich, nicht ganz einfach. Und da sich mittellangfristig auf Hersteller zu verlassen, ist, glaube ich, der falsche Weg. Du musst schauen, dass du den Sport wieder auf die Teams, auf die Beine stellst. Also sag mal hier Aston Martin. A-Sport ist ein sehr, sehr gutes Beispiel mit einem sehr großen Engagement, mit einem riesen Invest. Und da muss man auch realistisch sagen, wenn die Jungs hier nicht gekommen, dann gäbe es die DTM, dann würden wir hier nicht sitzen.
Dann hätten wir zwei Hersteller, die nicht gegeneinander gefahren wären.
Genau, 12 Autos, also ist ja unrealistisch. Und du siehst auf der anderen Seite, zum Beispiel im GT-Bereich, da ist die Basis, die Plattform sind die Teams. Die Budgets sind viel überschaubarer und das muss der Weg auch sein für die DTM, dass du wegkommst von den Herstellern, dass sie natürlich involviert sind, dass sie vielleicht ein Basisauto zur Verfügung stellen. Aber wir haben ja auch gesehen, ob das die Formel 1 ist, auch die DTM, die Budgets sind immer teurer geworden und der Sport ist im gleichen Maße immer schlechter geworden. Er ist zu technisch mittlerweile, er ist zu komplex. Wir sind überreglementiert und da wäre weniger mehr. Und da müssen wir wieder hinkommen. Wie gesagt, es gibt viele Bestrebungen, aber das war auch halt eine Entwicklung über Jahre, wo wir heute sind. Also müssen wir versuchen, dieses Rad wieder ein bisschen zurückzudrehen. Gutes Entertainment, eine gute Show bieten. Das ist, glaube ich, das, was auch die Zuschauer, die Fans sehen wollen. Und nicht da ein konformes, ein CI-konformes, wie gesagt, die generelle Verhalten der Fahrer, wenig Emotionen, also da muss man, glaube ich, wegkommen und halt auch technologisch ist es der falsche Weg.
Du warst ja nun auch beim ersten Lauf der ADAC GT Masters und hast, ich weiß nicht, die GT4 Germany gesehen?
Ja.
Sag mal was dazu. Also ich fand die Serie wahnsinnig geil. Viele Autos, viele coole Typen auch drin.
Ja, aber das ist ja gerade, wo ich sage, das ist auch wieder auf Grundlage von den Teams. Das ist die Basis und es sind halt auch Autos, die jeder kennt. Es sind Supersportwagen, ob das jetzt ein Porsche, ein Aston Martin, Ferrari, ein Lamborghini ist. Die Autos wollen die Fans sehen. Da ist auch eine extreme Markenvielfalt. Man hat 10, 12 Hersteller, die Autos für den Sport haben. Und das ist toll und das ist halt auch ein toller Unterbau, um in den GT-Sport oder auch vielleicht in den Tourenwagensport da einzusteigen.
Wenn du heute jung wärst und müsstest in den Motorsport oder wolltest in den Motorsport, wie sähe dein Weg aus? Was würdest du machen? Würdest du noch Formel 3 versuchen zu fahren oder würdest du sagen, nee, das Ding ist viel zu teuer und ich würde meine Zukunft eh nicht im Formelsport sehen?
Ja, aber wenn du vom Kartsport kommst, im Kartsport schnell und erfolgreich bist, dann ist ja letztendlich der Weg Formel 4, Formel 3.
Ja, es geht aber auch GT4.
Es geht auch GT4, aber letztendlich, wenn du im Kartsport schnell bist, dann sagst du, ich will mal nicht Formel 1. Und dann erst, wenn du sagst, ich habe vielleicht die Budgets nicht mehr, ich komme da nicht weiter, dann sagst du, dann ist auch der Tourenwagen oder der GT-Sport, der Sportwagenbereich eine sehr gute Alternative. Aber die guten Jungs erstmal aus der Kartsport raus wollen erstmal Formel 1, ist ja auch richtig so. Wie gesagt, aber so ein Budget halt von 1 Million plus minus für eine Formel 3, muss man sagen, ist absoluter Schwachsinn und wer kann sich das noch leisten?
Da sehe ich auch mal das Problem drin. Guck mal, wir haben jetzt hier die Formel 3 im Rahmen der DTM nicht zusammengekriegt. Es waren nicht genug Autos da, nicht genug Teams, es waren nicht genug Fahrer da. Das sollte doch eigentlich ein Zeichen sein, um mal zu erkennen, hey, wir müssen mal 2 Schritte zurück, damit es nicht mehr so teuer ist.
Ja, aber das war ja auch, es klingt zwar oberschlau, aber mit Ansage. So wie die Formel 3 Europameisterschaft hier sich entwickelt hatte, auch so viele Freiheiten so hatte, wo die Budgets hin sind, kaum eine Testlimitierung. Plus dann mit der Ansage, dass die GP3, sprich die neue Formel 3 im Rahmenprogramm von der Formel 1 ist, hätte man, glaube ich, viel früher sagen müssen, ja, wir machen eine regionale, nationale Formel 3, so wie es angedacht ist, aber viel limitierter. Ich limitiere das Testen, ich friere die Autos ein, dass da einfach die Budgets nach unten kommen. Und wenn das, glaube ich, vom Budget her überschaubar gewesen wäre, dann hätte man auch 15, 20 Leute zusammenbekommen. Aber so, wenn das halt auch 5, 6, 7, 800.000 Euro kostet, dann fahre ich gleich die richtige Formel 3 und spare mir das hier. Und das ist das grundsätzliche Problem, dass der Sport dann im Nachwuchsbereich viel zu teuer wird.
Gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Wird der Motorsport elektrisch?
Er ist ja schon elektrisch. Also, wobei man da, glaube ich, klar unterscheiden muss. Bis wir eine Formel E oder auch elektrische, sei es Sportwagen oder Tourenwagen auf einer Rennstrecke wie Nürburgring oder Hockenheim hier sehen werden, Also ich sehe das mittelfristig nicht, weil dann müsste so ein Auto 3 oder 4 Tonnen wiegen, dass du halt mehr wie 2 Runden fahren kannst, weil einfach im Moment die Akkutechnologie und das ganze Batteriethema nicht in der Lage ist, hier 60, 70 Minuten auf dem entsprechenden Niveau fahren. Deswegen ist die Formel E, glaube ich, da, wo sie es im Moment macht, hat sie ihre Berechtigung. Ich glaube, dass sich das Thema noch viel mehr differenzieren wird. Du wirst einmal ein Thema wie Formel E haben, ja, wo auch die Hersteller im Moment auch politisch gewollt.
Aber es ist ja mehr Event als Rennen.
Genau. Und dann, glaube ich, hast du vielleicht die andere Seite, einen, sag mal, ein DTM oder ein GT-Bereich ist, Autos mit 800, 900 PS, sehr puristisch, sehr wenig Technologie, tolle Namen, die dann, wo die Gladiatoren mit den Geräten gegeneinander fahren. Das wird dich, glaube ich, in die eine oder in die andere Richtung da separieren und dazwischen wird es nicht mehr viel geben.
Warten wir es ab. Ich glaube, wir werden uns noch des Öfteren bei dem einen oder anderen Rennen über den Weg laufen. Wenn es denn soweit ist und besagte 2 Richtungen eingeschlagen worden sind, dann schauen wir mal, wo wir beide uns wiederfinden. Manuel, vielen, vielen Dank.
Bitte, danke.
So, und das war's auch schon wieder für heute. Wenn du mehr über Manuel Reuter erfahren möchtest, schau einfach mal in die Shownotes. Dort finden sich ein paar hilfreiche Links. Manuel hat ja auch erzählt, dass er für das Team von HCB Rutronic als sportlicher Direktor im Einsatz ist. Deshalb habe ich dir auch einen Link in die Shownotes gepackt, der dir hilft, wenn du wissen möchtest, wo du die Mannschaft live erleben kannst. In der nächsten Folge, da gibt es dann wieder mehr von interessanten Menschen aus dem Motorsport zu hören. Deshalb, wie immer der Tipp, damit du die nicht verpasst, abonniere uns einfach. Und das geht überall dort, wo es Podcasts gibt. Also, bis denn dann.
Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.